Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist der Gadgetfunk Ausgabe 145. Nach einer kleinen kreativen Schaffenspause melden wir uns natürlich zurück. Was passiert ist, erzählen wir gleich im Housekeeping-Part. Und wir haben mal wieder ein dickes Paket. Wir haben Spiele, wir haben Kündigen, wir haben Fernsehstaffeln und natürlich auch ein bisschen Tech und einen Nachruf. Aber zuallererst alle lieben Grüße in die Rheinpfalz ist das, gell? Mainz, Heiko.
Ich hau dir gleich eine. Hallo Carsten, schönen guten Abend. Es ist immer noch Rheinhessen, nicht die Kurpfalz, nicht Pfalz, sondern Rheinhessen.
Komm doch, hau doch, hau doch. Ich habe eine Brille auf, du darfst nicht.
Ich habe auch eine auf, dann darf ich wieder. Albert. Okay, Parität. Also, wie geht's denn da in deinem schönen Franken, wo wir gerade dabei sind?
Ja, super. Alles super. So ein Leben ist eine ganz tolle Geschichte. Und ja, weißt du, wir haben ja schon, drüber geredet. Bei mir geht ja nächsten Montag eine Ära zu Ende. Und ich komme immer noch nicht so ganz klar damit.
Lass mich raten, deine kleine Tochter macht Abi.
Die kleine.
Die jüngere von beiden, Entschuldige.
Heute war Haken 4 von 5 in der Prüfungsliste und am Montag ist es dann tatsächlich vorbei. Sie muss bloß noch einmal rein, um ihr Zeugnis zu holen und dann um zu feiern. Und dann war es das mit dieser Schule und das ist ein total merkwürdiges Gefühl.
Ja, aber jetzt sag nicht, du hättest jetzt zwischendurch auch mal herbeigesehen, dass es vorbei ist.
Das kommt jetzt total unerwartet, ne? So wie Weihnachten. nee, also ganz ehrlich, seit sie alle Latein abgelegt haben, ist mein Leben deutlich besser geworden.
Oh, na, Antonia hat ja erst angefangen mit Latein, ne? Es bleibt spannend.
Multo Jubilä oder was auch immer. Nee, der ging jetzt gar nicht. Nee, Latein war immer mein Bauchschmerz. Und anscheinend habe ich den weiter vererbt. Aber liebe Hörer und Hörerinnen, lasst euch nicht entmutigen. Ihr merkt es, selbst eine Lateinphobie hält nicht zwingend vom Abi ab, behaupte ich jetzt einfach mal.
Noch, ja. Also, aber du als Grammatik-Good Guy, ja, dem müsste doch eigentlich Latein gut gelegen haben, oder?
Nein, hat es nicht.
Okay.
Also okay. Schon gut gelegen, aber wie ein Felsbrock in der Magengegend.
alright. Ja, aber wo du so schön Rheinhessen sagst, ja. Es war viel los gewesen. Es war viel los, aber können wir vielleicht
gleich dazu. Ja, können wir gleich machen. Warum haben wir uns diese Schaffenspause wieder gegönnt? Weil es halt einfach nicht anders geht manchmal, ne?
Nee, manchmal ist es komisch und einer dieser komischen Gründe war unter anderem der erste Tornado, den ich erleben durfte. Und da rede ich nicht über ein Flugzeug am Himmel von der Bundeswehr oder sonst irgendwas, sondern wir hatten in der Tat bei uns im Ort einen Tornado, der natürlich genau über unser Haus mit drüber gerutscht ist.
Ja.
Du warst dann auch so ein bisschen Chaos zur Folge hatte. Also schon verrückt. Und Tipp an die Hörerschaft da draußen, macht nicht eure Haustür genau in dem Moment auf, wenn der Tornado vorbeischießt. Das ist ziemlich unklug, habe ich festgestellt.
Ah, kriegst du das Bild nochmal so hin?
Welches Bild? Dass es mich durch meinen Flur gepurzelt hat?
Aha.
Ein Tornado im Haus stattgefunden hat, die Luftsäure oder der Luftdruck im Haus dadurch so gestiegen ist, dass es unser Dachflächenfenster einfach weggepoppt hat und danach ungefähr 3000 Liter Wasser durch den Sturm ins Dach geschüttet wurden oder dass die Ziegel wie Geschosse rund um uns eingeschlagen sind. Was würdest du gerne hören als Bild?
Das war eigentlich schon ganz gut.
Der war komplett verrückt. Also hätte ich nie gedacht, da mal mittendrin in sowas zu sein. Und als dann Nachbars Mülltonnen-Karussell gefahren sind vor meiner Haustür, dachte ich mir, okay, was ist hier eigentlich los? Aber toi, 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 ist es niemand verletzt worden, Gott sei Dank. Eine Menge Sachschaden, aber keine Personenschaden.
Das ist halt der Riesenfuck, gell?
Das Wichtigste, ja.
Versicherung abwickeln, das ist so ein zeitfressendes Blödsinnsthema.
Ja, wobei das war jetzt relativ human gewesen bisher, was die Versicherungsthematik angeht. Das viel nervigere war einfach der massive Wasserschaden, ne, der da entstanden ist. Weil ich habe es natürlich auch erstmal gar nicht kapiert, dass mein Dachflächenfenster fehlt.
Ja, das ist doch nicht das Erste, was ich dann gucken würde. Ne?
Das halb abgedeckte Haus vom Nachbar war viel interessanter gewesen erstmal.
Junge, Junge, Junge. Ja, ihr hattet da so, wie nennt man das, Mikrotornado oder also wenn es halt wirklich bloß auf ganz kleinem räumlichen Terrain abläuft?
Das war schon ein richtiger Tornado, weil ich glaube, die Wegstrecke, in der gemessen wurde, waren ungefähr 12 Kilometer. Aber Gott sei Dank waren aber von diesen 12 Kilometern nur 1-2 Kilometer auch bebautes Land. Und ein Teil davon war unser Straßenzug halt gewesen.
Okay.
Aber es war schon ein richtiger Tornado so.
Okay.
Ja. Was bei der ganzen Versicherungsthematik sehr hilfreich war für all die Nachbarn und Bekannten hier aus dem Straßenzug, die keine Elementarversicherung hatten. Denn ab gewissen Windgeschwindigkeiten greift dann auch die normale Versicherung. Allerdings erst ab, keine Ahnung, 180, 200 km/h irgendwas, und dadurch, dass es ein nachweislicher Tornado war, ist das dann auch gegeben, und es musste Gott sei Dank keiner in die Röhre gucken oder sich mit der Versicherung streiten, war ob jetzt das ein Elementarschaden war oder ein ganz normaler Versicherungssturmschaden. Okay.
Da ist es wieder gut, dass wir kein Tempolimit haben in Deutschland.
Für Tornados. Vielleicht ist ja Ortseingang auch gepritzt worden, ne?
Freie Fahrt für freie Tornados.
Ja. Ja, trotzdem verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt.
Aber ja, ich habe noch einen schlechten Wort jetzt gerade. Aber
Hau raus, komm, heute ist der Tag des schlechten Wortwitz.
Nein, hat wieder was mit Baseball zu tun. Und ich hätte eventuell Sachen gesagt wie, aber du wohnst doch in Mainz, da spielen die Ace und die Tornados spielen doch in Mannheim. Aber ich glaube, der ist nicht witzig.
Okay, I got your point.
Not.
Nein, das war einer der Punkte oder einer der Themen gewesen, warum wir wieder mal nach Neuanfang wieder eine längere Pause hatten. Und auf die ganzen anderen Geschichten müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen.
Kann man ja global sagen, mal ist man gesünder, mal nicht so gesund, gell? Also das ist so einfach.
Das zum einen, und zum anderen, ja, das zum einen. Und habe ich schon erwähnt, dass ich jetzt für dieses Jahr genug Zeit auf Friedhöfen verbracht habe?
Wir sprachen drüber, ja.
Ja, brauche auch kein Mensch. Von daher. Aber das bringt mich zu einem kleinen Downer, beziehungsweise einer News, die mich auch sehr schockiert hat, muss ich sagen. Auch wenn es ein Stück weit unter, wie heißt denn dieser Fachbegriff dafür, keine Ahnung was. Also lange Rede, kurzer Sinn, Nicolas Semak ist gestorben, ein doch relativ bekannter Podcaster oder einer der
Pionier.
Urväter vom Podcast, weil er hat sehr früh mit Podcast angefangen, hat unter anderem das Label 4000 Hertz bis Anfang des Jahres betrieben, um Podcasts zu produzieren, noch diverse andere Formate, Pandemia zum Beispiel oder auch die Mikrodilettanten, was einer der Podcasts war, die mich zum Podcasten oder Podcast hören vor 11 Jahren gebracht haben. Von daher jemand, den ich noch nie getroffen habe oder gesehen, also live gesehen habe, aber ich weiß nicht, wie viel 100 Stunden Material von ihm gehört, was dann ja so eine Pseudo-Bekanntschaft im Kopf ausmacht. Und war das natürlich sehr, sehr traurig zu lesen.
Dass er der war auch noch nicht... Ja, genau.
47, so alt wie ich, ja. Mit einem Schlaganfall leider aus dem Leben gerissen wurde.
Ja, scheiße.
Rest in Peace. Ja. Rest in Peace. So schnell kann es gehen.
Ja, jetzt das war eine schöne Sendung mit dir, Heiko.
Genau, wir gehen jetzt.
Bei mir ist die Luft raus jetzt.
I'm sorry, Carsten. I'm sorry. Aber wenn ich es jetzt nicht rausplärre, dann vergesse ich das wieder. Oder es war mir irgendwie schon ein Anliegen,
das kurz zu erwähnen.
Ja,
definitiv.
Aber gedenken wir den Toten und dann kümmern wir uns wieder um die Lebenden. Hilft ja nichts. Es geht ja weiter.
Es muss, ja.
Genau.
Mal entspannter, mal nicht so entspannt.
Genau. Was aber entspannt sein soll, habe ich gehört, ist, sich neue Hobbys zu suchen.
Ja, die Freizeit muss man auch irgendwie rumkriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es zur Nachahmung empfehlen würde, aber ich hatte einen sehr kurzweiligen Nachmittag auf dem Wertstoffhof.
Einen kurzweiligen Nachmittag auf dem Wertstoffhof, okay.
Ja. Das würde ich schon eher als Hobby bezeichnen, ausmisten. Ausmisten ist so gut. Du hast mir auch mal erzählt von deinem Keller oder deinem Speicher und dem wohligen Gefühl, wenn dann wirklich da ein paar Kisten einfach verschwunden sind. Sowas Ähnliches habe ich hier bei mir auch veranstaltet. Und ein paar Sachen waren halt dann einfach zu groß und zu umfangreich für den Hausmüll, sodass ich auf den Wertstoffhof gefahren bin. Und vielleicht ist es auch besser unter, wie sagt man, Umgebungsstudie zu betrachten.
Also, ich glaube, du kannst kombinieren, Umgebungsstudie inklusive Sozialstudie, oder?
Aha, also der Wertstoffhof macht um 4 Uhr auf und hier ist es ein bisschen blöd gelöst, weil der liegt auf einem Berg. Das heißt, wenn du da, also ich war relativ früh da, zum Glück, ich war Nummer 2 oder 3 in der Schlange, aber du stehst dann halt schon da so mit angezogener Handbremse und anfahren am Berg, das ist auch nicht jedermanns Sache, vor allem weil da ja auch viele mit Anhängern kommen. Das ist da schon mal ganz, ganz spannend. Dann kam natürlich kurz vor Toröffnung kam ein riesen Containerlaster, also so ein Sattelschlepper, der diese riesen Container von den Wertstoffhöfen abholt und umtransportiert. Der wollte an uns allen vorbei. Das war dann schon mal ganz lustig zu beobachten, was da an Rangiertechniken auf einmal ausgepackt wurden. Und ganz kurz bevor, also wirklich 2 Uhr war und der Wertstoffhof aufgemacht hat, ist passiert, was immer passiert. Irgendjemand wollte da unten nicht warten, ist an der Schlange vorbeigefahren, hat sich vorne eingereiht.
Oh, der Zorn von allen aufeinander
gehagelt,
oder?
Also wenn ich Mistgabeln und Pechfackeln hätte vermieten können, ich hätte ein richtiges Geschäft gemacht an dem Nachmittag. Also.
Der mobile Galgen liegt schon hinten drin.
Oh, alle Autotüren sind aufgegangen, Menschen strömten zusammen und haben diesen Autofahrer beschimpft. Das ist rücksichtslos, wie kann das sein? Ich stehe da schon eine halbe Stunde. Also ganz, ganz fein. Das Volkes Zorn, super gut. Und irgendwann bist du dann in diesem Wertstoffhof drinnen, gell? Und da gibt's dann diese Lords of the Wertstoffhof.
Ja, die menschgewordenen Regelassistenten.
ich habe nicht ganz kapiert, wie der Zuständigkeitsbereich aufgeteilt ist, aber die gehen auf jeden Fall davon aus, dass du eine eingehende, ausgiebige Einweisung bekommen hast in Elementetrennung.
Ja. Das wird vorausgesetzt, ne? Und dass du auch genau weißt, dass es ein fester Kunststoff ist, der kostet Geld zum Entsorgen, aber was in den gelben Sack kann, das kostet dann kein Geld. Und ich bin auch noch nicht bei allen Stoffklassen und Rohstoffen durchgestiegen, was wann wie wo Geld kostet. Aber ich habe festgestellt, es gibt im Mainzer Stadtraum da auch Nord-Süd-Gefälle, je nach Hof, den du anfährst. Mainz hat ja ein paar.
Ja, also ich kenne es aus München.
Geht dann bei dem anderen und umgekehrt. Also sehr, sehr witzig.
Ich glaube, das hängt eher von den Lords ab, wen du da gerade erwischt, wer was brauchen kann. Nee, also fängt damit an, dass dich irgendeiner einweist. Ja, stell dich dahin. Dann stellst du dich dahin, holst deine ersten Sachen raus, stellst fest, die gehören überhaupt nicht in die Container, die hier stehen. Und mein Fazit war so ein bisschen, versuch freundlich zu bleiben, lass dich anblaffen und dann wird dir schon geholfen. Also im konkreten Fall hatte ich irgendwelche uralten Gartenliegen, die ich entsorgen wollte. Die mussten natürlich ans andere Ende vom Wertstoffhof. Kein Problem. Rübergerannt, mich da noch zweimal einweisen lassen, bis ich den richtigen Container gefunden habe. Weil es darf nicht zu Stahl und das darf nicht zu, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam ich dann zurück.
Damit, wenn du so Verbundgeschichten hast, dann kann es spannend werden.
Dann hatte ich einen Monitor und ich war so stolz, dass ich den also wirklich zusammengepackt hatte und eigentlich transportfähig, weißt du, halt so ein uralt Ding mit VGA-Anschluss noch, und den hatte ich übrigens bei Belkin auf meinem Schreibtisch stehen. Vielleicht erinnerst du dich an meinen guten alten ViewSonic, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, da ging dann der Tanz los. Ja, Monitor kommt hier rein, aber nicht in der Verpackung. Ja, okay, dann packe ich den jetzt mal aus. Ja, bitte auspacken. Mit den Kabeln wurde dann schon sehr knifflig, hat drei Augen zugedrückt, man sagt, okay, schmeiß die Kabel mit dazu. Danke, danke. So, jetzt dann die Verpackung. Ja, das ist ein Karton. Das muss dahin, aber da ist auch noch die Plastikumhüllung vom Monitor. Da musst du wieder rübergehen.
Okay, ja,
wieder rübergedackelt. Also dann habe ich ihm gezeigt, hier ist mein leerer Karton. Und so ging das hin und her. Und am Schluss war, was hatte ich denn noch? Da hatte ich noch eine andere Verpackung, da war ein Styropor drin. Und ich kam nicht mal bis hin, weil ich hätte ja natürlich ausgepackt und getrennt, aber ich kam noch nicht mal bis zum Container und wurde schon zurechtgewiesen, dass ich erstmal den Karton leer machen soll, weil er möchte sehen, was da drin ist, und ich will ihn doch bestimmt bescheißen.
Und dann ja, das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil es gibt mit
Sicherheit das kommt wahrscheinlich nicht,
die einfach reinballern, ja.
Ja, genau, dann habe ich also ganz brav mein Styropor rausgeholt. Wo kommt denn das hin? Ja, gehst du drüben, Plastik. Plastik, Styropor, okay, schauen wir mal. Ja. Bin ich drüben zu Plastik gegangen, da war dann der andere und meinte, das ist Styropor. Und ich so, ja, genau, das ist Styropor. Na, wir nix Styropor, wir nehmen kein Styropor. Ich so, oh, ja, das ist blöd. Was mache ich denn jetzt mit dir? Wir haben seit 2 Jahren kein Styropor. Ja, ein bisschen blöd, weil ich bin ja jetzt schon hier und würde das gerne. Was mache ich denn mit dem Styropor? Na, seit 2 Jahren nichts mehr hier auf Styropor. Nimmst du Hausmüll, gelbe Sack. Ja, okay, ja. Gut, danke. Ist eine Aussage. Und dann bin ich dann also, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, 20 Minuten, halbe Stunde. Ich war dann irgendwo zwischen fix und fertig und hochamüsiert, bin dann mit meinem Styropor wieder heimgefahren, hab's zu den gelben Säcken geschmissen und gut war. Aber muss ich unbedingt erzählen, weil also ist ein Erlebnis. Und weißt du, was das Geile ist? Wie es ausschaut, habe ich die nächste Wertstoffhoffuhre hier. Ich kann es kaum erwarten.
Das soll ich dir mal sagen, Carsten?
Ja.
Das hört sich nach klassischem Anfängerfehler an. Weil du wirst feststellen, wenn du das nächste Mal dein Auto packst für den Wertstoffhof, du wirst automatisch schon sortenrein und in kleinen Häufchen deinen Kofferraum so beladen, dass es alles fluffig ist. Weil ich kenne das, den Scheiß, und das Palaver willst du nicht zweimal haben. Und Proaktivität wird ja von den Angestellten dort oder von den Mitarbeitern dort gut quittiert und honoriert, nämlich in Form von, wenn du schon alles in Häppchen vorbereitet hast und dann entsorgst, dann ist die Diskussion auch viel weniger, wirst du feststellen.
Ich bin seit meinem Umzug innerhalb Münchens vor, was war denn das jetzt auch schon, 8, 9 Jahre her, war ich auf keinem Wertstoffhof mehr wirklich wissentlich, und das war ein anderer, also da gehen, ist ja auch egal, also die waren ja in der Summe nicht nur unfreundlich, aber halt auch nicht freundlich, und also ich glaube, der größte Triumph war wirklich für den einen Lord die Tatsache, dass da noch ein Styropor drin war und er mir auf die Schliche gekommen ist, dass ich das Styropor nicht in seine Kartonagen hab reinschmuggeln können. Und du hast total recht, wahrscheinlich passiert das oft genug und wahrscheinlich versuchen viel zu viele Leute, die dann zu veräppeln. Wenn es dann losgeht, dann schmeißen sie das E-Kreuz und quer drum, müssen die so aufpassen. Aber du kommst ja halt echt vor wie der letzte Larry. Das ist echt.
Das ist richtig. Aber das ist ja überall da, wo möchte ich sagen,
wo Hierarchien aufpoppen.
Wo kleine Geister Macht kriegen, ohne das jetzt negativ werten zu wollen. Da hast du natürlich einmal den Effekt, dass auf einmal hat jemand Weisungsbefugnis, der eigentlich gar keine haben sollte, und in seinem kleinen Königreich ist er dann der König. Und zum anderen gibt es mit Sicherheit genug arschkrampen Kunden, sage ich mal, oder Ablieferer, die probieren halt jeden Scheiß irgendwo mit reinzupacken und Bauschutt unterzumogeln und hast nicht gesehen.
Ja, ja, ganz sicher. Und ich meine, genau das erklärt ja auch, warum der mir nicht schon sagen könnte, dass Styropor seit 2 Jahren nicht mehr und Styropor Hausmüll gelbe Sack. Ja, darum hat er mich auch erst nochmal über den Hof rennen lassen und mir den Anschluss von wem anders abholen.
Ja.
Ich sag, mich
darüber zu wundern und
ich sage, die beste Methode ist, sich blöd zu stellen, freundlich bleiben und dann helfen sie dir ja auch.
Ich frage mal, wo kommt das hin?
Und wenn sie gerade Zeit haben für dich.
Dann interessiert es beim vierten Mal schon gar nicht mehr und dann kannst du halt auch den letzten Rotz entsorgen.
Dann hat er ein neues Opfer entdeckt.
Eben, ja. Musst du immer erstmal Bereitschaft zur Kommunikation und zum Kompromiss zeigen, ja. Und dann geht es nie überall. Aber schön, dass du mal Wertstoffhof-Erfahrung sammelst, ja.
Mal wieder. Komm, es ist ja nicht so, dass ich da noch nie gewertstoffhoft hätte, aber so lustig wie letzte Woche war es eigentlich fast noch nie. Ja. Und er redet ja nicht nur mit mir so, oder die. Sondern die sind ja.
Das darfst du auch in ganzer Weise persönlich nehmen. Ich habe vielmehr immer noch mal den Hessel und muss jetzt mal meinen Perso rauskramen, wenn die mein Günzburger Kennzeichen sehen.
Ja, klar.
Ja, was wollen Sie hier? Also, ich wohne hier. Ja, das kann ja jeder sagen.
Das kenne ich sogar aus München. Da muss ich das auch mal machen. Da hatte ich entweder einen Mietwagen oder einen Firmenwagen mit dem Vorstädterkennzeichen. Da wollten sie mich auch nicht drauf lassen.
Ja, die Tücken des Alltags lauern überall, ne?
Ja, und du hast total recht. Ich wiederhole es nochmal. Wahrscheinlich liegt es dran, dass die Tag ein, Tag aus beschissen werden. Und das ist einfach ihre Gegenreaktion. Peng aus.
Das kann gut sein. Aber ja, interessant, dass sich das so bewegt, ja.
Ja, es hat mich total gechallenged und abgeholt, ja.
Aber wenn jemand moderativ ist in solchen Situationen, dann bist du das.
Ja, genau. Ich sag ja, blöd stellen und freundlich bleiben. Dann wirst du auch deinen ganzen Müll los.
Genau, Brötstellen freundlich bleiben, das ist eine gute Überleitung.
Hilft immer im Leben, meinst du?
Ja, natürlich. Hilft auch wieder mal bei einer Fernsehveranstaltung, wo wir wieder mal Letzter geworden sind.
Der ESC.
Heißt der ESC? European Song Contest. Ja, ESC, in der Tat.
Grand Prix de la Chanson Européenne, keine Ahnung, irgendwie sowas. Du hast ja nicht geguckt, ne?
Nein, ich habe das erfolgreich boykottiert.
Also ich wurde tatsächlich angehalten und motiviert, da relativ viel zu gucken und, mei, was willst du sagen dazu? Gell? Also freundlich bleiben, sich blöd stellen. Ich bin ja der Ansicht, einfach uns kann keiner leiden, weil anders ist es langsam nicht mehr erklärbar. Also der deutsche Beitrag war sicher nicht jedermanns Sache, aber war auch ganz sicher nicht mit Abstand die schlechteste Performance.
Ja, keine Ahnung. Ich habe da noch nie einen Draht zu gehabt. Ich habe es früher schon nicht verstanden, dass es so gehypt wurde. Ich glaube, einmal fand ich es ganz lustig, als dieser Guido Horn da mitgemacht hat. Das fand ich ganz nice. Und dass diese Rena, das mal gewonnen hat, der Song war ja auch ganz nett gewesen. Aber that's it. Ja, und dass Nicole, als ich noch ganz, ganz klein war, da mal irgendwas mit Friede gesungen hat und das auch ganz gut war. Und dass Ralf Siegel da seinen einzigen großen Shit gemacht hat, das ist irgendwie auch hängen geblieben. Aber
er war nicht der Einzige. Ich glaube, der hat schon viel geschittet, kennt man bloß nicht alles. Ja,
aber ich glaube, zum Erfolg kam, was waren seine größten Erfolge? Das Nicole-Ding und hier der Genghis Khan oder sowas, ne?
Genghis Khan hätte ich jetzt auch gesagt und noch 13 Sachen, wo wir aufstöhnen werden und so. Ja, natürlich, wenn es uns nur einer sagen würde.
Ja, aber Gewinnertitel meine ich jetzt.
Ja, das ging, aber der war ja auch außerhalb vom ESC erfolgreich. Also ja, ganz so. Ja, wollen total. Wir mal sein Licht nicht so ganz unter den Scheffel stellen.
Nein.
Ich glaube, der hat auch ganz tolle Beiträge für Malta und sowas geschrieben, nachdem er in Deutschland nicht mehr so wohl gelitten war.
Nachdem der Herr Rapi das Wasser, den Rang abgelaufen hat, das Wasser abgegraben hat.
Keine Ahnung. Ja,
I don't care.
Es ist halt bloß signifikant. Also es kann ja nur sein, dass wir eine sehr unbeliebte Nation zu sein scheinen.
Der wundert sich, mich nicht.
Ja, wenn ich da tagtäglich rausschaue, meinst du, bist du darauf hinaus? Oder?
Ja, ein Volk von Arschkrampen, wir sind. Ja, ich stehe dazu, ich bin ja manchmal auch eine.
Ach du bist doch ein permanenter Sonnenschein. Ein
permanenter Menschenfreund.
Ja, aber nein, stimmt schon, die Menschen machen es einem nicht leichter, gell? Sie echt nicht. Unvoreingenommen lieb zu haben.
Ja, die.
Aber glaubst du nicht, dass es gibt doch auch Arschkrampen Franzosen und blöde Italiener und doofe Österreicher?
Ja, aber die sind alle nicht so deutsch.
Nicht so scheiße wie wir.
Ja, nicht so konsequent scheiße wie wir gefühlt im europäischen Vergleich. Ja, ja, in der Tat, das Gefühl habe ich schon. Ja, die Deutschen sind nicht wirklich überall unbeliebt, aber auch nicht überall geliebt. Ja, und das merkst du dann bei sowas halt schon.
Ja, ich meine, signifikant ist halt, dass nicht mal unsere Nachbarn uns leiden können.
Ja, und, kannst du deinen Nachbarn leiden?
Ja, Österreicher finde ich ursuper.
Ja,
und
auch,
Schweizer,
ja,
kenne ich ein paar wenige, aber da habe ich also auch noch nie Berührungs-, also, ne? Das passt schon. Aber ja, weißt du, wenn selbst Serbien den Kroaten die Punkte zuschustert, dann schaffen wir es nicht mal Österreich. Doch, wir haben Österreich, glaube ich, ein paar Punkte gegeben, aber die uns nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch.
Ja, aber ja, weißt du, die führen so Kriege gegeneinander und trotzdem wählen sie einander gegenseitig.
Ja, aber das ist fucking ESC, das ist doch nicht mal den Mühe eines Gedanken wert, sich drüber zu echauffieren, dass wir nur, keine Ahnung, wie viele Punkte nicht bekommen haben und die Baltikstaaten wieder untereinander alles ausgemacht haben, was da für krude Theorien abgehen. Und ja, mein Gott, es ist halt so.
No.
Ja, wenn die Punktrichter beim Eiskunstlaufen bei einer Olympiade sich gegen die Performance entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es halt auch so, ja, it's a fucking Contest. Und solange die Deutschen ja zahlen für die ganze Geschichte ohne irgendeinen Vorausscheid, das ist ja auch so ein Ding, die müssen sich ja nicht mal qualifizieren oder irgendwie in diesen Vorentscheid machen.
Weil sie ja, aber damit sind sie nicht alleine, da gibt's ja mehrere. Aber es stimmt schon, der Grund ist, dass die Höhe der Beiträge.
Richtig. Und ja, vielleicht sollte es auch einfach ein subtiler Ansporn sein, ja, besser zu werden.
Oh, du meinst so negative Motivation oder? Oh.
Ja, vielleicht bist du, keine Ahnung, wie gesagt, das ist ein
schwarze Land, Erziehung.
Ich bin jedes Jahr froh, wenn es rum ist und ich damit nicht genervt wurde.
Ja, so schlimm ist es auch nicht.
Nein, also ich zum einen finde ich die.
Ich glaube, man kann das ganz gut ignorieren, wenn man nicht so tolle Podcast-Partner hätte wie du, die das auf die Tagesordnung heben.
Das wegzudrücken. Ja, ich weiß, dass die Nachbarschaft und meine Frau es irgendwie gefeiert haben und sich das angeguckt haben und das ist auch okay. Soll jeder seinen Spaß mit haben, aber mich bitte damit nicht belästigen.
Ja, das ist nichts anderes wie Super Bowl. Da stehen auch die Leute teilweise nachts auf, um das zu feiern. Und mir langt's dicke, wenn ich am nächsten Morgen das Ergebnis mitkrieg. Und wenn ich es zwei Wochen später mitkrieg, ist auch nichts passiert. Das ist jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ja, aber vielleicht sollten wir den Spieß nochmal umdrehen, ja, und unsere Leidensgenossinnen dann einfach mal mit Super Bowl penetrieren.
Ja, dafür müsste ich ja um 3 Uhr früh aufstehen. Das ist.
Den Gag wär's doch mal wert, oder?
Ja, das ist, du kennst meine Wohnverhältnisse, das wird wahrscheinlich niemand mal merken, ne?
Ja, du musst halt die Nachbarschaft proaktiv.
Ich brauche dann meine Fanhupe. Genau, ich hole dann. Oder diese Stadiontrommeln. Wum, wum, wum.
Genau, und sagen, Schatz,
dass jeder was davon hat.
Was für Hotdogs? Ja, die Halbzeit-Hotdogs.
Hast du das Laufspiel gesehen? Ja. Naja, also, das okay.
Ja, okay, also ESC, was für einen Platz haben wir jetzt eigentlich gemacht?
wie heißt der ganz hinten?
Also okay.
Willst du die Deutschland siegen sehen, musst du die Tabelle drehen.
Okay, verstehe. Ja, du kannst ja zu der ganzen Thematik dir so ein paar lustige Themen oder Gedanken aufmachen. Warum wurde, was, Schweden wurde Erster, ne?
Ich glaube, ja. Ja.
Ja. Und wer war der andere neue NATO-Staat? Finnland.
Der neue, aber die sind schon länger dabei, ne?
Nein, Finnland ist gerade frisch beim Beitritt.
Ja, NATO, aber nicht ESC.
Nein, ich rede von NATO.
Ich rede von ESC.
Meine Schwurbler, Schwurbler-Kollegen wollte ich schon sagen. Die Schwurbler untereinander stellen ja ganz komische Theorien auf, warum zwei neue NATO-Beitrittsanwärter oder Staaten, die bald beitreten werden, dann Erster und Zweiter geworden sind. Das finde ich auch eine geile
Überlegung. Oh nein! Überlegung. Ach, die machen diesen Connect. Das ist spannend.
Da ist mehr dahinter.
Schweden und Finnland, okay. Ach, die Scheiße, jetzt wo du sagst, ja, okay, so weit habe ich nicht gedacht.
Ja, man muss sich's manchmal vor Augen führen, um die Wahrheit zu erkennen, Carsten.
Aber die haben von Schweden hat auch aus der Türkei gar keine 12 Punkte bekommen. Ich verstehe es nicht.
I don't care.
Das ist so hoch für mich.
Ja, ja. Ja. Gut, also das war der ESC.
Könnten wir noch vertiefen, aber wollen wir, glaube ich, nicht.
Nö, weiß ich nicht. Du könntest noch ein bisschen was erklären, ja. Was ich aber allerdings amüsant fand, und ich musste echt schmunzeln, als ich so die ein oder andere Passage dann doch mal beim Durchklicken gesehen habe, war, dass Schulz und Böhmermann für FM4, was, glaube ich, dein Lieblingsradiosender ist an der Stelle, ne?
Ja.
Dass die zwei für FM4 moderiert haben.
Ja. Ja, haben sie.
Ja, ja, witzig. Witzig, und ich glaube, das haben sie ganz, ganz gut gemacht. Also die paar Minuten, die ich mir da mal angeguckt habe, waren höchst amüsant gewesen. Da dachte ich mir, okay, die zwei wären es vielleicht wert gewesen, das Dummgebabbel von denen, abseits der Musik, sich das anzugucken. Ja.
Weißt du, was wir früher gemacht haben, aber vielleicht kannst du mir erklären, warum es damals funktioniert hat und heute nicht mehr. Auch, ich weiß nicht, ob es FM4 war oder zumindest österreichischer Rundfunk, Sternmann und Grissemann. Sagt ihr das was? Das sind so Satiriker, Comedians aus Österreich, und die haben den auch eben im Radio kommentiert, und du hast dich weggeschmissen. Die waren so großartig.
Ja, sowas ist dann cool, aber nee, die zwei kenne ich jetzt leider nicht.
Also ich, ungehört behaupte ich mal, um Längen besser als Böhmermann und Schulz, weißt du, das sind eh nicht so meine Lieblingspodcaster, also vielleicht hängt es damit zusammen, aber damals hat es tatsächlich funktioniert, dass man Radio anmacht und Fernseher mit Ton aus, und dann hast du das Bild gesehen und den Kommentar dazu gehört, und du hast dich, also ohne Scheiß, du hast dich nur noch weggeschmissen, die waren so lustig.
Das kann ich mir vorstellen.
Funktioniert jetzt leider halt nicht mehr, weil wir auf sämtlichen Kanälen und Plattformen natürlich Delay haben. War das früher nicht so? Warum hat das früher funktioniert, dass sich Radio...
Terrestrisches Fernsehen war sehr viel schneller gewesen als digitales Fernsehen.
Ja, also da hast du kein Delay, keine Verzögerung gehabt, und du konntest das Radio anmachen.
Also Radio und TV-Signal sind ja damals mal gleich gewesen, ne? Somit war das dann auch relativ synchron. Und wenn du dich dran erinnerst, Sommermärchen 2006, da ist mir das erste Mal am härtesten aufgefallen, da war scheinbar auch die Gemengelage zwischen terrestrischen Fernsehempfang, ganz traditionell, und
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, dass du halt Torjubel dreimal gehört hast.
Aha, und zwar war man selber auf dem Letzten.
Nicht immer, aber immer
öfter. Doch, gefühlt immer. Aber das kenne ich ja schon. Ich habe dir erzählt, ne? Ich bin ja aufgewachsen nahe des 60er-Stadions in München.
Oh ja, das ist natürlich auch cool.
Und da wusste ich immer schon, wenn Tore gefallen sind, bevor die im Radio dazu gekommen, wir schalten nach München, sondern ich weiß doch, was passiert ist. Tor. Und du hast dann sogar auf dem Torjubel auch rausgehört, ob fürs Heimteam oder fürs Auswärtsteam.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Ja. Ja,
wo ich mich immer wieder ertappe bei ist, wenn ich gerade auch samstags nachmittags dann mal so Richtung Wertstoffhof auch des Öfteren unterwegs bin, und wenn es so Gartenabfälle wegbringen ist, und ich höre die Bundesliga-Konferenz im Radio, dass ich ganz oft einfach noch im Auto sitzen bleibe und mir es weiter anhöre, weil es halt ganz anders unterhaltsam ist, als wenn ich jetzt irgendwie die Sky-Konferenz gucken würde.
Ja, es ist eine andere Art Journalismus, es ist eine andere Mediengattung. Die Radioreporter, ja, als Radioreporter musst du ganz anders arbeiten als Fernsehkommentator.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die schaffen, in dieser echt minimalen Zeit, die da zur Verfügung ist, solche Bilder und solche, ja, so ein Feeling zu kreieren. Das ist echt sagenhaft gut, muss man einfach mal sagen.
Das muss ein Fernsehmoderator natürlich oder ein Fernsehreporter nicht mehr tun, weil der ist ja damit beschäftigt, die Serien, die auf dem gleichen Sender neu anlaufen, parallel mit zu moderieren und anzukündigen.
Okay, Punkt für dich, Punkt für dich.
Jo. Schalten Sie auch nächsten Samstag ein, der neue Boxkampf.
Genau,
Michael gegen Tobias.
Für 39 Euro on top.
Ja, genau. Nur bei uns. Und ja, nee, war schade. Ich habe es versucht mit Böhmermann und Schulz, ja. Aber da waren halt so irgendwas zwischen 6 und 10 Sekunden, was eh eigentlich gar nicht so viel ist, Delay. Aber das geht halt gar nicht.
Aber die haben doch auch ein Bild dazu übertragen oder haben die das nur im Radio gemacht, wirklich?
Ich krieg nur ORF 1 rein, da war Sven auf ORF 2.
Ne, auf der FM4-Seite ist es übertragen worden, aber ist ja auch egal. Ist ja auch wurscht. Ich fand es so amüsant, dass die zwei Kameraden dafür für Österreich aufgeschwätzt haben.
Ja, vor allem, weil FM4 ja eigentlich doch eher so ein alternativer Sender ist und dann holen die sich da Spotify Mainstream in die Sendung.
Ja, das ist der neue Sender vom ORF. Ja, so alternativ ist es, glaube ich, auch nicht. Ist halt jünger als das ORF.
Ja, wie jung Böhmermann ist, das ist das andere Thema, ne? Zumal der sich ja auch
ich glaub, in... jünger als wir zwei, oder?
Ja, das ist ja nicht so schwer.
Ja, aber dann, da du ja FM4 hörst, machst du doch komplett zielgruppenaffin.
Nur wenn ich Zielgruppe bin, dann nicht. Keine Ahnung, du, ist mir auch wurscht. Die Österreicher haben so viele gute eigene Leute, warum holen die sich zwei
Piepers?
Piep, piep, piep aus Deutschland, ja, egal.
Ja, gut, sind wir jetzt eigentlich deiner Frage näher gekommen, warum uns keiner leiden kann, so im europäischen Musiksektor?
Nicht wirklich, gell? Ich meine, wenn die Österreicher einen Böhmermann einkaufen, können wir ja so scheiße gar nicht sein eigentlich.
Nee, ich glaube, das liegt auch nicht an der guten Nachbarschaft. Ich war jetzt ja auch erst wieder ein paar Tage in Wien gewesen und ich bin nur selten angespuckt worden.
Ja, eben.
Ja, aber einmal in der Tat wirklich, ne? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Nee.
Fällt mir gerade so ein. Ich hatte ein schickes Airbnb auf dieser Lazarostraße, das ist in der Nähe von Prater, relativ große Hauptstraße in Wien. Und er wollte dann an dem einen Nachmittag noch eine Runde laufen gehen. Und stand an dieser Fußgängerampel und zwischen Fußgängerampel und dem Fußgängerweg sind gefühlt 3,50 Meter Fahrradweg. Also richtig coole Fahrradautobahn, die da mittlerweile mitten durch Wien führen.
Kennen wir aus Deutschland nicht.
Nee, man träumt hier davon, aber man hat sie noch nie gesehen. Aber in Wien ist sie Realität geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam eine Horde von 4 E-Scootern vorbei, jeder E-Scooter mit 2 jungen Menschen besetzt, ich würde mal sagen, im Alter zwischen 13 und 16. Und scheinbar hatte der Co-Pilot immer nur die Anweisung und die Aufgabe, Passanten zu bespucken.
Mhm.
Also kam
das diese hält man in dem Alter noch für witzig, gell?
Ja, scheinbar. Und die Schar kam vorbei und macht. Ich hatte einen dicken Placken auf dem Pullover, der Mann neben mir hat es im Gesicht und auf der Brille gehabt und 2 andere Damen hatten es irgendwie auch auf den Klamotten. Und es ärgert mich so dermaßen, dass
du den nicht runtergeholt hast vom Scooter.
Zu lang gebraucht habe, um zu realisieren, was da gerade passiert, um den letzten nicht runterzukicken.
Ja.
Also und so
dann ekelhaft.
Also anspucken ist halt echt ekelhaft, Mann.
Ja.
Und ich habe es nur auf dem Pullover bekommen und fand es schon widerlich, aber der Mann neben mir hat mir echt leid getan, dem die Soße halt durchs Gesicht gelaufen ist.
Und ja, ich meine, Arschkrampen gibt's überall. Wie du es eingeleitet hast, dachte ich, du bist hier in ein Piefke-Gate reingerasselt.
Nein.
Geschäßen, euer Deutscher.
Ja, Herr Magister, nein, die Österreicher waren alle ganz lieb und nett, wie immer. Außer den kleinen Arschkrampen, da die es irgendwie toll fanden, mit ihren doppelbesetzten E-Scootern auf diese echt prachtvoll ausgebauten Fahrradautobahn lang zu cruisen. Ja, aber fahrradmäßig ist Wien echt toll geworden, muss ich echt sagen. Haben sie gut gemacht.
Mhm. Na, wann du das sagst?
Ja, das ist schon ganz schön.
Das ist urleibend.
Ja. Ja.
So. Kannst du da auch schon bargeldlos zahlen in Wien?
Ja, besser als in Deutschland, ja. Vor allem in der Gastronomie.
Können die auch schon Blue Code?
Beim Bira geht es auch ganz gut. Das gibt's doch für österreichische lustige Hofer. Funktioniert natürlich gut. Wo willst du drauf hinaus?
Ja, ob die schon Blue Code können.
Ah, Blue Code, der andere Code. Die vermeintliche Bezahlmethode der Zukunft.
Na eben, davon rede ich.
Ja, bestimmt, aber da ich nicht Nutzer der App bin, bisher bin, ja, habe ich da gar nicht nachgeguckt, aber die können auf jeden Fall alle Apple Pay und sowas. Das funktioniert sehr gut.
Erzähl uns doch mal was von Blue Code.
Blue Code. Ich bin auch mal bei den News drüber gestolpert. Es war scheinbar die deutsche Presse eine Notiz wert, dass bei Rossmann und bei Kaufland bald die Bezahlmethode Blue Code eingeführt wird. Und dann dachte ich,
das ist unglaublich,
was das für ein verrücktes Ding ist, dieser Blue Code. Und ich habe festgestellt, das ist gar kein verrücktes Ding. Das ist einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen.
Nein.
Denn am Ende vom Tag generiert, wenn du mit der Blue-Code-App oder mit dem Blue-Code-Verfahren bezahlen möchtest, musst du dir natürlich diese Blue-Code-App dann runterladen, mit deinem Bankkonto verbinden und verknüpfen und kannst dann damit bei, keine Ahnung, bis zu 20.000 Bezahlpunkten europaweit schon bezahlen. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, warum heißt Blue Code und was ist daran jetzt besser als Apple Pay, Google Pay, Whatever Pay? Kaufland hat es kapiert. Die haben es nämlich Kaufland Pay genannt.
Okay.
Ziemlich gut. Am Ende vom Tag ist es nichts anderes als ein Connect zwischen einer App und deinem Bankkonto. Und was dann im Nachgang passiert ist, dass du bei Blue Code quasi alle deine Bonusprogramme wie nicht PaySafe, wie heißt das Zeug, nicht PayPal, Herr im Himmel.
Ja, weil es gibt's.
Alle Punkte und Mehrwertgeschichten kannst du quasi bei Blue Code mit hinterlegen, sodass bei jedem Einkauf dann auch dein richtiges Bonuspunktekontingent abgerechnet wird.
Da kommt gerade der Österreicher immer wieder durch und sagt so Sachen wie Gescheißen.
Ja, Gescheißen, genau. Also ist gar nicht
ganz. Also es so ist cool, letztlich eigentlich ein schickes Tool, wo sämtliche Datenpunkte, die du freiwillig abgibst, gesammelt zentral aufeinander kommen.
Richtig. Richtig, also wenn du richtig...
Also muss der Datensammler nicht mehr deine Mastercard mit sonst was abgleichen, sondern kriegt alles auf einmal.
Richtig, richtig. Also wenn du die Datenkrake richtig füttern willst, dann gehst du zu Blue Code.
Dann machst du Blue Code.
Genau, heißt nämlich Blue Code, weil das scannst du Code, erst ist blau, wenn bezahlt, dann schwarz oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall
andersrum.
Der Code dann seine Farbe. So what?
Bei Kaufland wahrscheinlich rot.
Das könnte natürlich sein. Ich glaube, der einzige Vorteil gegenüber den ganzen anderen Bezahlverfahren, wie auch immer sie es machen, oder gibt es mit Sicherheit einen Weg, ist die Möglichkeit, das ganze Ding auch offline zu benutzen. Also wenn der Empfang in der Bezahlzone nicht so gut sein sollte oder irgendwie ab und zu ist ja auch mal so ein Kaufland oder ein Rewe oder ein Lidl oder was auch immer irgendwie im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss und der Empfang ist suboptimal und da hat Blue Code wohl die Möglichkeit, dass du auch offline zahlen kannst, also dass quasi im Lastschriftverfahren später abgebucht wird. Nichts anderes ist es dann ja technisch gesehen.
Ja, super.
Ja, super. Na, so viel zum Thema Blue Code. Also ich brauch's nicht.
Ja.
Und ihr hoffentlich auch nicht.
Ja, ich frage mich gerade, warum reden wir überhaupt drüber?
Keine Ahnung. Vielleicht war
weil Rossmann schon kann und Kaufland erst ankündigt oder so.
Ich war noch so ein bisschen in meinem Österreich-Hype gewesen von der letzten Woche und habe nur Billa gesehen und Spar und dachte mir, war das ist gut. Im Übrigen, Fun Fact, wusstest du, dass es in Österreich keine Lakritze gibt?
Nein, wusste ich nicht.
Ich auch nicht, bevor ich nicht drei Läden abgesucht habe, wo gefühlte 3 Meter Haribo und Katjes Wand aufgehängt waren, aber es gab kein einziges Scheißprodukt mit Lakritze.
Vielleicht mag er das nicht, der Österreicher.
Ja, ich habe da mal gegoogelt und in der Tat, in Österreich findet Lakritz eigentlich nicht statt.
Okay.
Bist du Lakritz-Fan? Ja. Oder eher nicht?
Eher nicht.
Das ist ja so ein Ding, entweder du magst es oder du hast es und die Österreicher scheinen es nicht zu mögen.
Ja.
Ja.
Ja, mei. Andere Länder, andere Sitten.
Ja. Ich war nur ein bisschen überrascht, weil dich vermeinte ich in Nachbarschaft und Nähe und so, aber naja, ist ja auch egal. Ich habe meinen Lakritz-Bedarf dann in Deutschland wieder gedeckt.
Okay, ich wusste gar nicht, dass du so.
Jetzt über die Grenze, dann gibt es auch ein Päckchen. Es gibt ja nicht mal Colorado. Ja, das ist ja so eine Mischung aus.
Ja, ja, da ist alles drin.
Nicht mal das gibt es in Österreich. Hm.
Ja, natürlich, wenn da Lakritze drin ist.
Ja, das mögen sie halt nicht. Sei es drum.
Ja, wurscht. Wurscht. Danke für dieses Unnütze. Nein, es ist nicht Unnütze. Aber für dieses lakritzige Wissen. Aber vielleicht von Apple Pay zu CarPlay.
Besser CarPlay als CarPay. Ja. Jo. Anfang April kam die doch etwas unerwartete Meldung in den Äther, dass die doch nicht ganz so kleine Autoherstellermarke GM, aka General Motors, in Zukunft auf CarPlay und
Google Play oder ist Google Play. Ja.
Also weder Apple CarPlay noch Google Play wird in GM-Fahrzeugen in Zukunft so stattfinden, wie man es eigentlich kennt.
Was ist ein GM alles? Opel?
Nicht mehr, was nein, noch? Nein, Opel. Oh, Obacht, mein Freund. Damals war Opel ja noch lustig gewesen. Jetzt gehört Opel zu PSA, also zu Peugeot.
Ah, Franzose. Ja. Ja, wer gehört denn da zu GM?
Ganz schlechtes Thema.
Ja, ich bin ja safe hier.
Ja, du als Ingolstadt-Boy, ja.
Aha, das solltest du auch nicht sagen.
Nein, ich glaube Corvette, Chevrolet und solche Sachen gehören alles zu GM.
Braucht da kein Mensch hier.
Ja, hier nicht weltweit, aber schon so ein paar. Aber GM hat beschlossen, okay, so Dinge wie Google und Apple, we don't give a shit, ja, brauchen wir alles nicht mehr integriert. Wir kündigen die Verträge, zahlen keine Lizenzgebühren mehr und machen dann Haken dran, was Anfang April schon so ein bisschen Stirnrunzeln meinerseits geführt hat, weil ich mir dachte, okay, so ab und zu ist ja vielleicht eine gute Apple CarPlay oder Google Play Integration im Auto ja schon ein hilfreich, ja, vielleicht auch bei der Kaufentscheidung.
Also ich mag es immer lieber eigentlich. Man braucht es nicht, aber es ist praktisch.
Es ist really nice to have und jetzt, also ich kann jetzt ja nur auch über die neue Generation sprechen, brauchst ja auch kein Verbindungskabel mehr, sondern es geht ja auch wireless. Und dann ist es natürlich schon sehr, sehr nice, wenn du auf deinem Klassiker, du hast auf deinem Telefon deinen Termin oder den Kontakt, deine nächste Besuchsgeschichte, du kriegst nur auf die Adresse auf deinem Telefon und zack, hast du die Route auf deinem Auto. Das ist schon ganz nice. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder kann mir schwer vorstellen, ohne diese Funktion in Zukunft mein Arbeitsleben zu bestreiten.
Ach, es wird gehen. Also nach
ja,
zwei Wochen.
Wenn es gehen, dann tippst du halt wieder die Adresse von Hand in dein normales Navi ein, dann ist es auch okay. Ja, aber der Komfortfaktor ist schon sehr, sehr groß mit dieser Integration jetzt.
Ja.
Und ich konnte nicht verstehen, warum GM auf all diese Dinge verzichtet. Bis zum heutigen Tag.
Nein!
Als ich die News gelesen habe, dass GM einfach einen ehemaligen Apple-Manager für den Bereich iMessage und Integration dann eingestellt hat, dann wurde das auch gedanklich eine runde Sache, denn GM probiert das wahrscheinlich dann einfach hintenrum zu integrieren, ohne das Official Look and Feel.
Ja, muss ja gar nicht hintenrum sein, du könntest ja das eine Eigenentwicklung nennen und alles ist gut.
Ja, da heißt es halt nicht CarPlay, sondern CarPlay nee. Oder sowas. Ja.
Oder GM-Play oder.
Ja, oder whatever. Ja. Aber dann macht die Entscheidung auch Sinn. Ja. Wenn sie das auf dem Wege probieren zu integrieren.
Also sie ignorieren den technologischen Vorsprung nicht, sondern sie machen es halt selber.
Genau, sie haben sich aber eine Personalie eingekauft, die das Thema intern voranbringen soll, ohne die horrenden Lizenzgebühren, die auf den System lasten.
Wahrscheinlich nicht nur eine.
Ja, es werden mit Sicherheit zwei sein, eine für Apple und eine für Google und was sonst noch hinten dran hängt.
Android Auto sehe ich gerade, heißt das andere.
Ah, Android Auto, okay.
Für ja. Infotainment-Systeme, by the way.
Ja, Infotainment. Ich sehe das immer nur beim Kollegen Ralf und da scheint es auch sehr gut zu funktionieren, ähnlich wie halt das Apple-Ding. Nutzt du denn dann Apple CarPlay, wenn du mal unterwegs bist?
In letzter Zeit häufiger, aber nicht ausschließlich. Bei mir ist halt noch so, ich brauche immer noch den Connect über Kabel. Ich habe anscheinend das First Gen und das ist manchmal praktisch und ja, die längeren Strecken, die ich fahre, kenne ich meistens eh schon. Von daher, ich brauche es jetzt gar nicht so. Was ich festgestellt habe, ist, was sehr, sehr tricky sein kann. Das Ding liest dir WhatsApp-Nachrichten vor oder spielt Audio-Files, Sprachnachrichten, die du geschickt bekommen hast.
Wenn du es willst, dann nicht automatisch, oder?
Nee, weil da ich habe ja zum Glück keine Geheimnisse hier in meinem privaten Umfeld, aber da war es tatsächlich so, dass wir nach München gefahren sind und dann kam so, du kennst ja diese Warnmeldungen von der Familie, wenn wir uns nachher sehen, erwähne dieses und jenes nicht.
Okay, ja.
Und genau eine solche kam rein und ich will, was ruft denn jetzt hier die Tochter an und drück so, ja, Anruf annehmen. Dann habe ich aber halt, weil ich noch nicht so vertraut war mit dem Ding, habe ich gesagt, lies die WhatsApp vor.
Okay.
Und Kathi am Nebensitz so, das wolltest du mir schon noch erzählen. Und tatsächlich habe ich die letzten 5 Minuten drüber nachgedacht, wie ich das Thema aufmache. Ja, natürlich, aber also der hätte auch ganz woanders hingehen können, der Schuss. Und oder irgendwelche Nachrichten, manchmal langt ja das, also wenn man so Sachen machen würde, würde es ja langen, dass der Partner sieht, wer dir gerade was schickt. Das hat ja schon genug Potenzial für Unangenehmlichkeiten.
Oh, du hast ja recht. Und was ja ganz perfide ist, was mir aufgefallen ist jetzt, und ich muss sagen, ich bin echt happy mit der ganzen Geschichte und auch mit dieser ohne Kabel-Integration jetzt, ist sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz, wenn du irgendwo hinfährst, du hast einen Kollegen dabei oder einen Mitarbeiter und du kriegst dann auf einmal eine Nachricht von deinem Chef.
Ja, zum langt ja schon, gell?
Ja, das kann natürlich auch dann ganz, ganz blöd werden. Oder du fährst zufällig mal einen Kunden zum Bahnhof oder was auch immer. Oder einen
und dann kommt... Ja. Du fährst mit Ralf Auto und dann kriegst du die E-Mail mit der Subject Line Freisetzung Personalie Welter, ne?
Ja, okay, das wäre Worst Case, aber Ralf, wenn du das hörst, ja, das entspringt nur Carstens Fantasie.
Sorry, Ralf, ich musste den Ball aufnehmen. Ne? Alles gut, klar.
Alles cool. Was mal, also die Mitfahrer werden ja auch visuell drauf gehoben. Denn auch wenn du das normale Navi auf dem Hauptscreen hast, in dem Moment, wo eine Nachricht kommt, und ich habe auch noch keine Option gefunden, das abzuschalten, dann wechselt er in den CarPlay-Modus, macht dort die Maps auf und zeigt dir unten so als Einblender, naja, du hast eine neue Nachricht, soll ich die jetzt vorlesen oder nicht?
Und da habe ich wahrscheinlich gedacht, das ist ein Anruf und habe auf Annehmen gedrückt.
Ja.
Und nicht gecheckt, dass der jetzt anfängt, hier meine Textnachrichten oder Audio-Files vorzuspielen.
Genau.
Ja, ist egal. Also am besten, Leute, lasst das mit den Geheimnissen. Das bringt eh bloß Unglück auf kurz oder lang. Oder lasst CarPlay aus. Geht zu General Motors.
Ich wollte gerade sagen, macht einfach CarPlay aus, wenn solche Themen im Raum stehen könnten. Und dann passiert auch nichts. Ja, aber ansonsten ist das CarPlay-Zeug ja ziemlich cool, von daher verstehe ich das auch nicht, dass GM da den Exit macht, auch wenn sie einen eigenen Technikentwickler haben.
Ich glaube, den Grund hast du schon gesagt, Lizenzkosten.
Ja, ach so, ja, die armen GMs, ja.
Naja, also von den Reichen lernst du das sparen. Ne?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen hat VAG auch noch CarPlay verbaut.
Ja. Ah ja, schauen wir uns an.
Ja, ist egal. Trotzdem interessanter Ansatz auf jeden Fall, ne?
Jo.
Super spannend.
Jetzt muss ich ja schon wieder weiterreden, wenn ich hier unsere Agenda sehe.
Ja, das sind jetzt kommen deine Themen. Oder machen wir erst kurz nicht reden? Wobei das Negativthemen hatten wir schon. Nehmen wir das hier raus.
Nein, das ist eher konstruktiv als negativ. Aber machen wir erst mit den popkulturistischen Dingen weiter. Denn meine sehr geliebte Serie Seven vs. Wild, ein YouTube-Format, wird jetzt doch unerwartet in die dritte Staffel gehen.
Nein.
Mit einem etwas anderen, Setup. Ein YouTube-Format, in dem 7 Teams jetzt in der dritten Staffel dann gegeneinander antreten werden. 2 Wochen lang in der Wildnis von Kanada oder im Yukon. Yukon ist auch Kanada. Alaska oder Kanada, aber das ist ja, glaube ich, da eh ein Eifrig-Edel da oben. Werden sich ja 2 Wochen durchs Leben schlagen oder probieren zu überleben in 2er-Teams, die sich zusammensetzen aus irgendwelchen Pseudo-Influencern, YouTubern, vermeintlich wichtigen Menschen dieser popkulturellen Gesellschaft oder auch nicht. Könnte ganz witzig werden. Ich finde es nett. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kontrovers diskutiertes Thema gerade, denn es wird wie in jeder Staffel dann einen Slot geben, der durch eine Zuschauer-Wildcard besetzt werden kann. Und wie es natürlich so ist, wir bewerben sich auf diese Wildcard dann auch der ein oder die ein oder andere, die vielleicht kein Visum für Wokistan bekommen würden.
Ja, aber das macht doch Quote.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ja. Macht es aber nicht besser. Ja, wenn du da aus Frauenquoten-Sicht ein doppelweibliches Team haben möchtest, wo aber beide Damen sich der Prepper-Szene hin verschrien haben oder geoutet haben und es als legitim empfinden, ihre Armbrüste zu tunen, damit sie auch durch Türen schießen, falls mal nach 3 Tagen Stromausfall, wenn Deutschland untergeht und der Zombie vielleicht nicht zur Hand ist, du auch deinen Nachbar dadurch erledigen kannst. Das ist dann schon ein anderer Sprech, ja, wenn du solchen Leuten da eine Bühne gibst.
Und drum läuft es auf YouTube, weil das im Fernsehen wahrscheinlich tatsächlich irgendeiner Zensur zum Opfer fallen würde. Oder Zensur nicht, aber.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das also mittlerweile von den Machern gewollt ist, dass es nicht im linearen TV läuft. Weil erfolgreich waren sie mit Staffel 2, glaube ich, genug, um da auch ein Fernsehformat hätten draus schnitten zu können. Aber du hast natürlich nochmal ganz andere vermeintliche Sicherheitsthemen, die besprochen werden müssen, aber auch andere Einschränkungen einfach in Produktion und Format. Also ich kann schon verstehen, dass die wesentlich mehr Geld verdienen können mit der ganzen Geschichte, wenn sie es nicht an Fernsehen geben und weniger Leute mit reinreden, die keine Ahnung davon haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr uncool, wenn da einfach irgendwelchen rechten Kackpratzen und vermeintlichen Survival-Künstlern, die den Tag Zero des Weltuntergangs quasi herbeibeten, ja, um ihre Prepper-Vorräte da auch nutzen zu können, den Leuten darf es halt bei sowas keine Bühne geben. Und ich glaube, dass die Geschehnisse vor ein paar Tagen in Rating geben oder untermauern ja ziemlich deutlich, dass diese vermeintlich doch so harmlose Riege von Preppern und wir bereiten uns auf den Tag X vor Menschen, dass es einfach überall zu bekämpfen ist, wo es nur sein kann, weil es kann nicht sein, dass ein Mensch, der dieser Szene angehört, der es propagiert und lebt, einfach 9 Kräfte von Feuerwehr und Polizei vorsätzlich in eine Falle lockt und dann schwer verletzt durch Angriff mit brennbaren Substanzen und der Verpuffung und hast du nicht gesehen. Also das ist alles sehr, sehr krude, was da in dieser Szene abgeht und von daher ja, ist es an jedem Demokraten, das dort zu bekämpfen und zu verstecken, wo es einem im täglichen Leben begegnet.
Ja, aber das ist dann ein Aufruf an die Showrunner, oder? Also ich meine, die Auswahl kann man ja eigentlich im Vorfeld eingrenzen. Der Kandidaten,
ja,
erst, ne?
Also, ja, das ist auch, ich glaube, ein bisschen Lernkurve dabei. Bei den zwei Mädels, die ich jetzt angesprochen habe, war es in der Tat ein Fehler vom Showrunner, denn das war eine Nominierung, also die haben die schon vorgesehen. Auf der Wildcard, also wenn du aber dann die Community aufrufst, Bewerbung einzusenden, dann musst du natürlich aussortieren, das ist richtig. Ja, ja, es ist alles nicht ganz so einfach, immer zu bewerten, aber am Ende vom Tag darfst du halt diesen Themen einfach keine Fläche und keine Substanz bieten. Und wenn sich das so traurig, wie es für mich ist, wenn sich das so weiter so entwickelt, auch mit den von dir nett genannten Showrunnern, weiterhin so entwickelt mit diesen Kontroversen und Hauptsache, wir haben was zu diskutieren und uns darüber aufzuregen, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Staffel 3 auch wirklich konsumieren werde und nochmal drüber reden werde. Das ist alles ein sehr schwieriges Thema, aber in der Grundthematik oder in der Grundgeschichte ein cooles Format, eine coole Geschichte. Ist nur schade, dass es halt diesen ganzen Ultrarechtsaußenthemen so eine Plattform bietet.
Ja. Ja, und das hat die Sendung nicht exklusiv, sondern das gilt immer und überall.
Das ist richtig, ja. Das kennt ja sogar RTL 2 mittlerweile.
Ja, die sind dann halt wenigstens nur merkwürdig und doof. Aber das ist, ich meine, selbst beim OMR, also Online Marketing Rockstar Kongress.
Das war ja auch vor ein paar Tagen gewesen, richtig.
Da kommen ja auch immer wieder die gleichen Themen auf und ja, das sind jetzt, da gab es, ich glaube, in der Zeit ein wunderschöner Artikel, dass die jungen, gut frisierten Menschen total neu erleuchtet aus diesen Events rauskommen, wo dann so Leute wie Boris Becker hat, glaube ich, also es geht grundsätzlich über neue Medien und dann werden Leute wie Boris Becker eingeladen oder wie heißt dieser Jimmy Fragrance, keine Ahnung, ich habe nur mit einem Auge mitbekommen.
Das ist ein Entertainment-Faktor, ja.
Der ist halt einfach nur doof, ja, aber ja, also okay, aktiv, ja. sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist ja. Bauchpinselei, Selbstdarstellung in einer Art, die man gut finden kann oder auch nicht. Guckt einfach mal auf euer LinkedIn-Profil und lest dadurch, da haben wir das gleiche in grün.
Richtig.
Aber das Thema, was du angeschnitten hast, ist natürlich tatsächlich ein anderes.
Ja.
Ein gesamtgesellschaftliches. Ja, da müssen wir quitten.
Ja,
ob es conscious oder nicht.
Ihr wird's conscious oder nicht? Conscious quitting, ja, das ist so. Okay. Noch ein harter Brocken zum Schluss. Das Schlimme ist, conscious quitting ist ein Punkt, an dem ich gedanklich zwischendurch auch schon angelangt war. Das weißt du, Carsten.
Mhm.
Dass es mich in die Richtung getrieben hat. Aber über was reden wir überhaupt? Was ist conscious quitting? Hast du eine Idee dazu?
Quitting ist natürlich die Aufgabe und Consciousness in dem Zusammenhang bezieht sich auf das Gewissen. Also nicht die Aufgabe, sondern auf die Kündigung. Also genau, ich kündige aus Gewissensgründen. Oder mache einen Break oder... Ja, aber das trifft es doch, oder?
Das trifft es, genau. Das trifft es am Ende vom Tag. Und wie kam ich darauf oder wie kam es bei mir dazu? Im Übrigen, lieber Carsten, ich feiere diese Woche meinen vierten Monat fleischfrei. Was nicht immer einfach war, aber trotzdem zu bewerkstelligen. Und ja,
ich hatte heute Mittag meinen ersten Vollkornburger mir gemacht.
Weil du tust dir auch richtige Scheiße an, Mann. Das brauchst du doch gar nicht.
Der war gar nicht so schlecht. Also ja. Es war auch kein Burger, sondern ich habe so als...
So ein Patty quasi.
Ich habe so Patties gemacht und dazu gab es lecker Reis und einen Salat. Also war schon fein. Also kein Fleischpflanzerl, sondern eine Vollkornpflanzerl, wenn du so willst. Nein, war Vollkorn, war ist ja auch wurscht. Ich wollte jetzt hier bloß ein bisschen Fame abgreifen. Dass genau. Ich probiere
es nochmal aus meiner Sicht wiederzugeben.
Entschuldige.
Conscious Quitting, alles gut. Ja, ich habe vor geraumer Zeit mich mit dem Gedanken beschäftigt, wie kann ich meinen persönlichen CO2-Fußabdruck, bla, whatever, was kann ich für mich persönlich besser machen in Zukunft? Eine Exit-Strategie war zum einen der Verzicht auf tierische Produkte oder vornehmlich erstmal auf Fleisch. Mit Milch und Eiern arbeiten wir noch dran. Es ist noch nicht alles hundertprozentig, aber ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg, um da einfach meinen Fußabdruck ein bisschen zu vermindern. Das ist, glaube ich, auch ganz okay, dieses Mindset zu haben. Zum einen aus Tierleidgründen, aber zum anderen auch aus Umweltschutzgründen, denn pflanzliche Ernährung hat einen sehr viel kleineren Fußabdruck als tierische Ernährung. Wenn ich diesen Gedanken dann aber weitergesponnen habe in der Selbstreflexion meines Seins und meines Tuns, kam ich ziemlich schnell zu dem Punkt, dass ich eigentlich den Job wechseln müsste.
Mhm.
Denn weder Außendienst noch der Vertrieb von Produkten, die aus Erdöl hergestellt werden, um Produkte, die aus Erdöl hergestellt werden, zu schützen, geht nicht so ganz im Einklang daher. Was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Jetzt kann man in meinem Alter jetzt nicht einfach mal sagen, ich suche mir jetzt einfach einen komplett neuen Job und scheiß auf alles und werde irgendein Umweltaktivist, ja. Sondern man muss ja für sich so ein bisschen den Schnitt machen. Jetzt bin ich aber schon ein alter Sack und es gibt ja auch eine Generation, die ein bisschen jünger ist und die kämpft umso mehr mit diesem Thema Conscious Quitting, nämlich es wird vermehrt festgestellt, dass junge Arbeitnehmer oder mitteljunge Arbeitnehmer genau dieses auch zu reflektieren, zu sagen, okay, mein Unternehmen ist mir nicht grün, woke, nachhaltig, was auch immer genug und somit kündige ich und suche mir was Neues. In einem etwas radikaleren Stil, als es jetzt in meinem Kopf stattgefunden hat. Und das wird natürlich die Unternehmen vor ganz, ganz große Herausforderungen stellen, nämlich dass ihnen nach und nach eventuell die Mitarbeiter, die sich dessen bewusst werden, was sie da tun, dann einfach weglaufen werden und vielleicht was Neues suchen. Egal, was jetzt für die Mitarbeiter dann für eine Konsequenz bei rauskommt und ob er sein Seelenheil dann beim neuen Arbeitgeber dann auch findet. Aber die Entscheidungsfindung, das erstmal zu machen oder der Trigger, diese Entscheidung zu treffen, ist halt sehr viel reeller, als noch vor ein paar Jahren war was die Selbstwahrnehmung der eigenen Tätigkeiten, des eigenen Arbeitsumfelds angeht. Kann man das so sagen?
Ja. Ja. Ich überlege gerade, weil das ist ein Trend auf anderer Ebene, hört man in der Finanzwelt schon ganz verstärkt davon. Mit ökologischen Fonds oder eben einfach Geldanlagen, bei denen man doppelt und dreifach sicher gehen will, dass keine Erdölunternehmen beispielsweise in dem Fonds integriert sind.
Das ist eine Spielart der ganzen Geschichte am Ende vom Tag.
Ja, genau.
Wenn ich aber als Fondsmanager auswähle, also wenn ich die Auswahl habe, zu sagen, okay, die Fonds sind vermeintlich grün oder nachhaltig und die nehme ich jetzt eher ins Portfolio mit auf, dann ist das eine, aber ich habe ja meine Tätigkeit als Fondsmanager nicht geändert.
Nein, aber ja, okay, stimmt schon. Das eine ist der Endkunde.
Das eine ist das Produkt, was ich verkaufe, und das andere ist überhaupt das Umfeld, in dem ich mich bewege und für das ich arbeite. Mhm.
Ja, stimmt. Nee, mir ging es bloß um den Trend, dass diese ganze Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung von Umwelt- und Ökothemen immer größer wird in den unterschiedlichsten Ausprägungen eben.
Genau. Und
auftaucht.
Diese Bereitschaft der Generation Z und Y vornehmlich oder vermehrt diese Themen mit in die Berufswahl oder in die Arbeitgeberwahl mit einfließen zu lassen, ist auf der einen Seite logisch, auf der anderen Seite natürlich nicht für jeden nicht jeder Arbeitgeber ist auf dieses Mindset vorbereitet.
Ja. Ja, auch da könnte ich jetzt wieder so ein paar Nebenkriegsschauplätze aufmachen, aber das gilt ja auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, als Einstellender hast du momentan Herausforderungen, die man vor 10 Jahren noch nicht hätte kommen sehen.
Ja,
mit Work-Life-Balance oder Jobification oder was da 4-Tage-Woche, was da gerade ans Tageslicht kommt, war für den normalen HR-Angestellten wahrscheinlich nicht vorhersehbar.
Ja, cool, das war vor 20 Jahren, hat's doch keinen interessiert, muss man einfach so sagen.
Ja, aber da war die Wahrnehmung nicht existent, richtig, so einfach.
Richtig, du warst einfach nicht sensibilisiert für die Themen, ne?
Ja.
Ja, von daher ein Stück weit nachvollziehbar ist, und wir haben uns ja schon öfters mal über die Notwendigkeit von grünen, nachhaltigen Themen unterhalten. Und das aber auch rauszustellen und darzustellen, dass man das auch tut, was ich ja immer so ein bisschen berichtet habe in der Vergangenheit. Aber diese Begebenheiten zeigen natürlich ein anderes Bild, dass du als Arbeitgeber natürlich das sowohl und mit einem guten Grund auch nach außen kommunizieren musst, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Weil sonst gehen die irgendwann einfach die Leute aus.
Ja, definitiv. Oder sie müssen einfach noch mehr zahlen für die skrupellos genug sind, zu sagen, I don't care.
Ja, beides nicht cool eigentlich, ja.
Nein. Aber das ist immer auf einer moralischen Ebene. Ich gucke hier gerade, du hast einen recht interessanten Artikel verlinkt dazu. Geht zurück auf eine Studie der KPMG. Was ich mich gerade frage, ist das eine weltweite Studie oder ist die auf den englischsprachigen Raum?
Frage. Ich meine, sie wäre auf
britische und amerikanische Unternehmen, steht hier nämlich.
Auf ein anderes Barometer. Nee, das ist leider keine Angabe zu der KPMG-Studie dabei, was die Datenbasis angeht. 82% der befragten Britinnen und Briten.
Okay, also überwiegend englischsprachig. Aber ich denke mal, also selbst wenn der Trend hier noch nicht ist, dann haben wir diesen berühmten, sind wir schon wieder bei Delay, Zeitverzug von 4 Jahren, bis es dann spätestens auch bei uns. Die Welle wird Deutschland erreichen, steht hier.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ich habe das ja, also wenn so ein eingefahrener Esel wie ich sich irgendwann mit diesem Gedankenspiel konfrontiert sieht, dann sind es die Generationen, die jünger sind als ich, mit Sicherheit sehr viel schneller und früher.
Mhm. Ja, es ist auch notwendig,
dass
Wahrnehmung geschärft wird.
Vollkommen.
Oh, okay. Mann.
Ja. Ja, das sind die leichten Themen zum Ende, ja, auf die du übergeleitet hast.
Ja. Wie kriegen wir da die Kurve? Soll ich jetzt noch kurz über Zelda reden, leicht und beschwingt?
Ich wollte fragen, wie geht's denn Link? Ja?
Ah, Link stirbt in einer Tour, der dumme Elf.
Ich hab's befürchtet.
Ja, aber das ist part of the game. Für die alle, die es nicht erahnen, worum es geht, es ist, letzten Freitag ist das neue Zelda-Spiel veröffentlicht worden. Und durch Zufall hatte ich letzten Freitag auch Post und arbeite jetzt mit dem neuen Zelda für Nintendo. Ich glaube, es gibt es nur für die Nintendo Switch.
Und ich glaube, das ist ein exklusiver Titel für die Switch, ja.
Ja, das ist Nintendo only und Nintendo ist da sehr wenig kompromissbereit, glaube ich, was ihr geistiges Eigentum anbelangt. Was soll ich sagen? Die erste Frage, die immer gestellt wird, nein, ihr müsst die Vorgänger nicht gespielt haben. Allerdings hilft es natürlich, wenn man die ganzen Spielmechanismen schon so ein bisschen kennt. Es sind neue Features dabei, Link kann Sachen nicht mehr, die er vorher konnte, aber lernt jetzt neue Dinge. Ansonsten ist die ganze Spielwelt bisschen aufgebohrt, größer, umfangreicher, sind ein paar neue Viecher dabei, ein paar altbekannte auch. Macht Laune mit all den bekannten Vor- und Nachzügen, die das Zelda-Spiel hat.
Das wollte ich hören. Ich war ja nie selbst ein großer Zelda-Spieler, habe aber natürlich schon ein bisschen verfolgt, was jetzt mit dem Neuen rauskam. Und ja, also die Kritik oder die Kritiker haben sich jetzt ja mehr oder weniger überschlagen mit: Es ist ein guter Titel, es ist gut gemacht, es ist rundum gelungen.
Die Kritiken sind sehr, sehr positiv, ja. Ja, also alles, was ich gelesen habe, war Daumen nach oben. Eben mit so Themen wie der begrenzten Hardware-Unterstützung, die die Switch selber eben bietet. Das ist nun mal keine PS5. Und entsprechend musst du dann halt immer ein bisschen Abzüge bei der Grafik machen. Auf der anderen Seite dieses Open-World-System. Ich finde das unglaublich. Du kannst also jederzeit überall hinrennen und Steine aufheben und überall sind irgendwelche Sachen, die du entdecken kannst, versteckt.
Ist das dein erster Open-World-Titel, den du spielst?
Ich habe das alte Zelda gespielt.
Das war auch schon Open-World, oder?
Das Breath of the Wild, ja.
Okay. Ja gut, wenn ich wirklich, WoW war damals ja schon Open World gewesen, von daher ist mir das relativ vertraut und natürlich ist es, wenn du von links nach rechts oder...
Ja, oder halt von Level oder von Käfig zu Käfig oder von Kerker zu Kerker.
Ja. Ist so was anderes, dann ist Open World eine ganz andere Experience, ja. Ja, cool. Cool. Das heißt, du hast noch ein paar Stunden Spielspaß vor dir.
Boah, so wie ich das sehe, Zeit ist natürlich ein sehr limitierender Faktor bei der ganzen Geschichte. Cool. Aber ich glaube, da habe ich noch Wochen und Monate Spielspaß oder Spiel. Also die Quests zum Beispiel, es ist alles anders. Die Schreine sind ein bisschen leichter zu finden, finde ich. Dafür sind die Aufgaben oft ein bisschen kniffliger. Also da muss man sich erstmal gedanklich reinfrickeln, was sie sich da ausgedacht haben. Was halt ganz witzig ist, ich habe das alte wahrscheinlich zu lang gespielt. Ich will immer mit den Lösungen, die dir bei Breath of the Wild zur Hand gegeben worden sind, an die Probleme rangehen. Dann stelle ich fest, so, nee, das kann er ja gar nicht mehr. Ja, ja. Ja, meine Sora-Rüstung, hier ist ein Wasserfall. Nein, stopp, anderes Spiel. Ich kann den Wasserfall nicht hochschwimmen wie in der Vorgängerversion, sondern das musst du jetzt auf einmal anders lösen.
Wie du dich in die Spiele reingedacht hast. Und du hast ja früher gar nicht gespielt, was sowas angeht, ne?
Wenig. Ja. Ich hatte eine Wii daheim, aber ich hatte auch eine Wii und zwei heranwachsende Töchter. Das heißt, von der Wii hatte ich gar nicht so viel. Ne? Das kennst du ja, dass die Spielauswahl dann auf einmal eine ganz komische Richtung einschlägt.
Und ich habe festgestellt, dass Antonias Switch mutiert ist um ihren Geburtstag rum mit irgendwelchen Hüllen und Ständerchen und hast nicht gesehen.
Ja, ich meine, über Accessory muss man mit dir nicht diskutieren, oder?
Nein, ich
höre es da
geschehen.
Ja.
Ich höre es einfach geschehen.
Ja, das ist auch alles Open cool. World, die wunderbare Welt der Zubehör. Ja, da gibt's alles und nix. Und
im Nintendo-Universum, da kannst du einige Level spielen.
Du, es gibt jetzt, habe ich sogar gesehen, hier beim Expert, die Switch in der Zelda-Version. Die hat dann halt irgendwelche Symbole auf den, wie heißen die, Joy-Cons heißen die, glaube ich. Diese Steuerungseinheiten.
Ja. Okay.
Kannst du auch kaufen, ja, wenn du willst. Also es ist auf jeden Fall.
Ich habe schon eine, danke.
Macht auf jeden Fall Laune und ich habe es auch schon 5-mal wieder weggelegt, um dann eine Stunde später nochmal wieder ranzuschleichen. Jetzt probiere ich es aber nochmal. Wie es halt so gehört, ne?
Ja, ist doch schön. Das ist doch nice.
Also für alle Interessierten, die da ein bisschen Spaß haben an solchen Rätsel und ja, ein bisschen viel kämpfen muss man auch immer wieder, aber es ist nicht so gar wie, das war auch bei Breath of the Wild härter, ist mein erster Eindruck, da musstest du mehr kämpfen.
Okay.
Ja. Aber alles ultra subjektiv und so weit bin ich auch noch nicht in dem Spiel.
So, da ich dich jetzt gerade über das Mikrofon angegähnt habe, die Uhr 21.28 Uhr zeigt und ich müde bin wie Hölle und wir jetzt schon über eine Stunde aufgenommen haben.
Ja, dafür, dass wir es kurz runterreißen wollten, ist es jetzt doch ganz, hat eine gesunde Länge bekommen. Ja, dann machen wir nächste oder übernächste Woche weiter. Lasst euch überraschen, wir wissen es selber noch nicht.
Genau, ob wir unsere Jobs gekündigt haben, um zukünftig in Berlin auf die A100 zu kleben oder nicht, werdet ihr an diesem Podcast erfahren.
Ja, genau. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Rum, bum, 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 bum. Der Gadgetfunk ist wieder da. Also, bis
Gute
bald.
Nacht. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank.